Die Presse.
Heute ist ein guter Tag für Fleiß und Leistung in Österreich.
Es wurde von langer Hand angekündigt. Jetzt ist es soweit. Das Aus für die Bildungskarenz ist da. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist.
Sie alle kennen die Fälle von Yoga-Lehrerausbildungen auf Bali, Englischkursen auf Malta oder Ausbildungen zur Aromatherapeutin, die nichts mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auch zu tun haben.
Die Bildungskarenz wird zur Weiterbildungszeit und soll künftig seiner ursprünglichen Funktion als arbeitsmarktpolitisches Instrument wieder näher sein. Für Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer von der ÖVP eine erfreuliche Nachricht. Julian Neuhauser aus der Innenpolitik-Redaktion der Presse erklärt in dieser Folge, was für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neu wird, wie viel Geld sich Österreich durch diese Neuregelung erspart, und sie erklärt, ob durch die Streichung der Bildungskarenz Betreuungslücken bei Jungfamilien entstehen könnten. Österreichs beliebtester Erklärpodcast feiert Geburtstag. Erklär mir die Welt wird 7 Jahre alt und feiert mit 7 Spezialfolgen, in denen sich Host Andreas Sator mit seinen Gästen auf eine Reise begibt und sich dabei von ihnen die Welt erklären lässt. Wie kommt etwa das Klopapier von der Fabrik in den Supermarkt? Was muss man übers Reisen ins All wissen? Und wie lebt es sich eigentlich im thailändischen Dschungel? Vom Astronauten bis zur Bestatterin erzählen Gäste von ihren Reisen und was sie dabei erlebt haben. Zu hören gibt's die 7 Spezialfolgen von Erklär mir die Welt ab 28. März, überall wo es Podcasts gibt. Gleich reinhören und mit Erklär mir die Welt jede Woche besser verstehen. Hallo Julia.
Hallo.
Julia, es war schon länger angekündigt, kommt also kaum überraschend. Wie genau die Änderungen bei der Bildungskarenz jetzt ausschauen, das haben wir diese Woche erfahren. Erklär uns einmal, was verändert sich und ab wann?
Ja, also die Änderung wird mit 1. Jänner 2026 in Kraft treten. Die ganz genauen Details werden im Sommer noch ausgearbeitet. Aber die Regierung hat schon einmal die ersten Umrisse quasi skizziert. Die wohl größte Änderung wird sein, dass die Bildungskarenz oder Weiterbildungszeit, wie sie dann neu heißt, nicht mehr an die Elternkarenz angeschlossen werden darf. Das heißt, die sogenannte Babypause verlängern, wie das oft genannt wurde, das wird künftig nicht mehr möglich sein.
Mhm. Und ich glaube, es gibt auch viele Änderungen, was die Kriterien, den Umfang, das Ausmaß von dieser Bildungskarenz, ehemaligen Bildungskarenz angeht.
Genau. Die Kritik nicht nur vom Rechnungshof ist ja gewesen, dass das Ganze viel zu locker ist, die Leute zu wenig Zeit in der Weiterbildung verbringen und Dinge da absolvieren, also Kurse, Seminare, die eigentlich für die berufliche Karriere keine Rolle spielen. Der Wirtschaftsminister hat es gestern ganz plakativ gesagt. Der meinte, jeder kennt jemanden, der einen Yogakurs auf Bali gemacht hat, der einen Spanischkurs in Malta absolviert hat und auch Aromatherapie-Seminare werden künftig nicht mehr möglich sein. Also es soll ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit quasi reingebracht werden anhand von bestimmten Kriterien. Wie das genau aussehen wird, weiß man aber noch nicht. Ausbildungsausmaß, also das Stundenausmaß, das wird auch erhöht. Konkret werden künftig 20 Wochenstunden zu leisten sein in diversen Kursen oder es müssen 20 ECTS-Punkte pro Semester an einer Hochschule nachgewiesen werden. Das hat gestern im ersten Moment einige ziemlich verwundert, warum das eine Verschärfung oder eine Erhöhung sein sollte. An der Universität ist es klar, da ist es eine Erhöhung. Da waren es bislang nur 8 ECTS-Punkte, die geleistet werden mussten. Künftig werden es 20 sein. Aber bei den Kursen waren es auch bisher schon 20 Wochenstunden, die man nachweisen musste. Allerdings wurde das sehr locker gehandhabt. Nur ein Viertel der Zeit musste tatsächlich nicht mal vor Ort, sondern live, also entweder vor Ort oder vor dem Computer in einem Online-Seminar absolviert werden. Und 3/4 der Zeit konnte quasi im Selbststudium investiert werden. Und das hat natürlich insbesondere für Online-Kursanbieter ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Und das möchte die Regierung eben eindämmen.
Und das gilt dann ab Anfang 2026. Was ist denn in der Zwischenzeit, also vielleicht auch, was vielleicht ja auch viele Menschen betrifft, die aktuell oder vor kurzem eine Bildungskarenz geplant hätten, das jetzt akut anberaumt hätten?
Es ist so, dass sich die keine Sorgen machen müssen, die bereits in Bildungskarenz sind. Da wird sich mal nichts ändern. Für all jene, die noch vor Ende Februar mit dem Arbeitgeber vereinbart haben, dass sie eine Bildungskarenz machen möchten und diese auch noch vor Ende Mai antreten werden, bestehen auch die Regelungen, die es bisher gegeben hat. Also quasi für die ändert sich vorerst auch nichts. Das ist so eine Übergangsfrist und wie gesagt, ab 01.01.2026 treten dann die neuen Regeln in Kraft.
Das Ganze passiert im Rahmen der Budgetkonsolidierung. Weiß man denn, wie teuer die Bildungskarenz bisher war und wie viel sich Österreich durch diese Neuregelung jetzt erspart?
Es ist tatsächlich total spannend, wenn man sich die Zahlen ansieht. 1998 wurde das Modell ja eingeführt und man sieht in Grafiken, bei uns in der Zeitung und online kann man sich das natürlich auch genau anschauen, wie die Zahlen gestiegen sind, nämlich die Antragszahlen für die Bildungskarenz und natürlich auch die Kosten. Ich habe dir da ein paar Zahlen, will nicht lange trocken bleiben, aber ich habe dir trotzdem ein paar Zahlen mitgebracht. Noch vor 15 Jahren waren es nicht mal 5.000 Menschen im Schnitt, die diese Maßnahme genützt haben. Zuletzt waren es 25.000. Und weil du das Budget angesprochen hast, während das 2019 noch unter Anführungszeichen nur rund 236 Millionen Euro gekostet hat, sind die Kosten zuletzt auf 640 Millionen Euro gestiegen. Also es ist schon ein ordentlicher Anstieg.
Also von dem akuten Konsolidierungsbedarf wäre das dann schon ein Zehntel, also von den 6,4 Milliarden?
Die Frage ist natürlich, was man tatsächlich wird einsparen können. Aber die Regierung hat angekündigt, das Ganze zu deckeln. Also mehr als 150 Millionen pro Jahr möchte man dafür nicht mehr ausgeben. Wie das aber dann konkret ist, also ob das ein System sein wird, first come, first serve, wo man dann einfach gesagt bekommt, wir haben jetzt schon 150 Millionen ausgegeben und Sie dürfen jetzt keine Bildungskarenz mehr absolvieren, das ist gestern offen gelassen worden. Wobei meine Vermutung ist, dass durch die verschärften Maßnahmen, also eben durch die Ankündigung, dass eine Bildungskarenz oder eine Weiterbildungszeit nicht mehr im Anschluss an eine Elternkarenz absolviert werden darf, dass sich das Stundenausmaß erhöht, dass genauer darauf geachtet wird, welche Art von Fortbildung man tatsächlich absolviert, dass dadurch die Antragszahlen automatisch so zurückgehen, dass man nicht mehr ausgeben werden muss als die 150 Millionen Euro. Ich glaube, das ist die Hoffnung der Regierung.
Wir werden dann sehen, ob sich diese Hoffnung bewahrheitet. Was weiß man denn eigentlich? Du hast jetzt schon uns gut erklärt, welchen Zuspruch die Bildungskarenz in den vergangenen Jahren gefunden hat. Was weiß man denn eigentlich über das Ausmaß ihres Erfolgs? Also wie viele Menschen haben dadurch einen höheren Bildungsabschluss etwa erlangen können? Das Ganze ist ja ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, das ja auch einen tatsächlichen Zweck hat, nämlich eben berufliche Weiterbildung, die dann in weiterer Folge der Wirtschaft zugutekommen, den Steuerleistungen und so weiter. Was weiß man darüber, wie gut das funktioniert hat?
Das ist halt immer die Frage, wie man den Erfolg bemisst. Du hast schon angesprochen, eigentlich war die Intention, dass die Beschäftigungschancen verbessert werden sollen. Dazu gibt es jetzt nicht konkrete Erhebungen. Also ich kann dir, es gibt so einen sehr umfassenden Rechnungshofbericht, der beantwortet die Frage aber nicht, wie viele Studien in dieser Zeit abgeschlossen wurden, welche Kurse konkret belegt wurden, wie sinnvoll das Ganze gewesen ist. Darüber sagt auch dieser Bericht nichts aus. Er sagt viel darüber aus, wer hat diese Kurse besucht. Das waren überwiegend Frauen. Diese Kurse, diese Bildungskarenz, besser gesagt, wurde vor allem von besser Gebildeten besucht. Deshalb will die Regierung jetzt auch vor allem Menschen mit einer formal niedrigeren Bildung in diese Weiterbildungszeit bekommen. Also das ist auch ein Ziel dieser Reform. Und über derartige Daten weiß man viel. Grundsätzlich wird aber davon ausgegangen, dass das bislang alles wenig zielgerichtet gewesen ist und insofern als arbeitsmarktpolitisches Instrument nicht erfolgreich gewesen ist. Das muss man ganz klar sagen, das hat die eigentliche Intention nicht wirklich erfüllt.
Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer hat gesagt, jeder kennt jemanden, der eben diesen berüchtigten Yoga-Kurs auf Bali absolviert hat. Und jetzt ist natürlich absolut verständlich, dass zielgerichtete Staatsausgaben auch die Resultate liefern sollen, für die sie eingesetzt werden. Ich kenne tatsächlich Leute, die diesen sprichwörtlichen Yogakurs auf Bali absolviert haben, du wahrscheinlich auch und wahrscheinlich auch viele Leute, die uns zuhören. Und für viele war diese Bildungskarenz sowas wie die letzte Rettung vor dem Burnout. Ich frage jetzt vielleicht ganz insbesondere vor dem Hintergrund der Phrase länger, aber gesünder arbeiten, die ja auch aktuell sehr oft von der Regierung angeführt wird, im Hinblick auf eventuelles Sparpotenzial durch eine Pensionsreform. Könnte es sein, dass die Kosten, die man sich jetzt bei der Bildungskarenz einspart, an anderer Stelle aufschlagen, sprich im Gesundheitssystem?
Ich glaube nicht im gleichen Ausmaß. Und wie wir schon besprochen haben, also das ist ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, das sollte es von Anfang an sein, das ist es zuletzt aber nicht mehr gewesen. Also hier zu sagen, wir möchten insbesondere Niedrigqualifizierte einfach besser qualifizieren, für bessere Jobs sorgen, die sollen dann auch durch ihr besseres Einkommen dann dem Staat wieder etwas zurückgeben. Das ist, finde ich, sehr logisch. Aber wie du schon angesprochen hast, natürlich gab es da Nebeneffekte. Zum einen mit Blick auf die Kinderbetreuung, zum anderen auch mit Blick auf die Burnout-Prävention. Das sind schon Dinge, die da jetzt als quasi Kollateralschaden mit beeinflusst werden. Und das muss man sich als Regierung durchaus auch überlegen, ob es da vielleicht andere Programme braucht, die vielleicht auch von anderer Stelle finanziert werden, um da gewisse Auswirkungen auch abzufedern.
Profiteure von der Bildungskarenz waren ja vielleicht nicht nur einzelne ArbeitnehmerInnen, die das in Anspruch genommen haben, sondern auch die Firmen, bei denen die angestellt waren.
Ja, tatsächlich. Die Arbeitgeber, die mussten hier zustimmen und die haben das oft auch gerne getan, weil immerhin haben sie sich eine Zeit lang Personalkosten gespart. Das hat der Staat dann für sie übernommen. Übrigens, auch künftig kann man in Bildungskarenz gehen. Man kriegt vom Staat nur kein Weiterbildungsgeld mehr. Also die Freistellung ist weiterhin möglich, nur das Geld wandert vorerst mal nicht mehr nach.
Jetzt wirkt es ja im Nachhinein fast so, als hätten sich alle, die in Bildungskarenz waren, einen Urlaub finanzieren lassen.
Die Abschaffung des Yogakurses, das ist wirklich sehr plakativ. Und natürlich hat es derartige Kurse gegeben. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber ich möchte schon auch sagen, es hat sehr viele sinnvolle Weiterbildungen auch gegeben. Es ist nicht so, dass jeder, der eine Bildungskarenz absolviert hat, dass einen Yogakurs, um bei diesem plakativen Beispiel zu bleiben, auf Kosten der Allgemeinheit gemacht hat. Es wurden viele Studien abgeschlossen in dieser Zeit. Gut, man kann es tatsächlich nicht statistisch belegen, aber so wie wir Einzelfälle der Yogakursabsolventen kennen, kenne ich auch Einzelfälle jener Menschen, die da einer wirklich ernsthaften Weiterbildung nachgegangen sind. Und wenn der Wirtschaftsminister jetzt meint, nun kehren Leistung und Fleiß zurück, dann ist das tatsächlich für einige Menschen ziemlich harter Tobak, weil ganz so war es dann auch nicht. Es haben schon auch viele Menschen etwas geleistet.
Also so viel zum eigentlichen Zweck. Du hast vorhin auch schon eine weitere häufige Verwendungsmöglichkeit sozusagen dieser bisherigen Bildungskarenz angesprochen, nämlich jene, dass viele Eltern, insbesondere Mütter, sich ihre Babykarenz verlängert haben mit einer angehängten Bildungskarenz. Wurde das thematisiert, dass durch diese Neuregelung jetzt eventuell Betreuungslücken entstehen? Ich nehme an, sonst wären ja Familien gar nicht auf diese Möglichkeit angewiesen gewesen.
Thematisiert wurde das eigentlich nicht. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dieser Teil ist mir tatsächlich auch bei der Präsentation etwas sauer aufgestoßen. Der Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer hat das halt alles sehr plakativ präsentiert. Also prinzipiell ist ja das Sozialministerium dafür zuständig, die Ministerin Corinna Schumann. Die hat da leisere Töne angeschlagen. Aber der Wirtschaftsminister hat eben von diesen Yogakursen auf Bali gesprochen, von den Aromatherapie-Seminaren und so weiter. Tatsächlich ist es aber eben so, dass viele diese Bildungskarenz auch deshalb absolviert haben, weil sie keine andere Möglichkeit gesehen haben, finanziell vergütet, noch länger daheim zu bleiben. Es hat dann sehr viele Anbieter, private Weiterbildungsanbieter gegeben, die wirklich aktiv geworben haben mit dem Slogan Babypause verlängern, bleib doch ein Jahr länger bei deinem Schatz. Die haben da auch rundherum wirklich einen Service angeboten, einen begleitet, um die Anträge einzureichen. Da ist wirklich auch ein Wirtschaftszweig entstanden. Das war natürlich, wie wir vorhin schon besprochen haben, überhaupt nicht die eigentliche Intention des Gesetzgebers, als die Bildungskarenz geschaffen wurde, dass damit die Elternkarenz verlängert wird. De facto ist es aber so, mit dem gehaltsabhängigen Kinderbetreuungsgeld, das ja viele, vor allem Besserverdienende, beziehen, das läuft nach einem Jahr aus. Man hat aber den Rechtsanspruch, bis zum zweiten Geburtstag des Kindes daheim zu bleiben. Da muss man sich aber dann schon im ersten Jahr quasi das Geld zur Seite legen, um im zweiten Jahr, das ja dann unbezahlt ist, davon leben zu können. Jetzt haben viele natürlich gesehen, dass mit der Bildungskarenz da auch eine bezahlte Variante noch möglich ist, daheim zu bleiben. Und ich würde mal meinen, der Staat sollte sich einerseits überlegen, oder hat sich ja jetzt einerseits überlegt, zu sagen, okay, das war nicht die Intention, wir möchten da Leute besser qualifizieren, diese Online-Kurse haben wir damit nicht gemeint und hat das stringenterweise nun abgeschafft. Die andere Sache ist aber sehr wohl, dass man schon auch Bedacht darauf nehmen sollte, dass eine gewisse Kinderbetreuung fehlt, dass viele, insbesondere in ländlichen Gemeinden, die Möglichkeit gar nicht haben, das Kind ab dem ersten Geburtstag in Betreuung zu schicken. Und solange das nicht möglich sein wird, werden die Leute immer versuchen, ob jetzt bezahlter oder unbezahlter Weise, weiter bei ihrem Kind daheim zu bleiben. Denn was sollen sie denn sonst machen, wenn es keine Betreuung gibt?
Gleichzeitig hat sich auch Gemeindebundpräsident Pressel zu Wort gemeldet. Wenn jetzt auch die Gemeinden sparen sollen, und das sollen sie ja, dann könnte es gleich einmal die Kindergärten treffen, also und bringt da auch einen möglichen Selbstbehalt für Gutverdienende ins Gespräch. Wenn gespart werden muss, dann steht immer im Raum, wen trifft's jetzt? Kündigt sich da sowas wie eine Budgetkonsolidierung auf dem Rücken von Familien und Müttern an?
Das hoffe und glaube ich nicht. Der Vorschlag des Gemeindebundspräsidenten Johannes Pressel, den er auch mit mir im Interview gemacht hat, nämlich Selbstbehalte für Kinderbetreuung unter anderem, er hat ja auch viele andere Bereiche genannt, wo er sich das vorstellen kann, einzuführen, wurde von der Regierung ohnehin gleich wieder abgelehnt. Aber Fakt ist, der Ausbau der Kinderbetreuung kostet dem Staat sehr viel, kostet aber insbesondere auch den Ländern und Gemeinden sehr, sehr viel und da stoßen viele Gemeinden schon auch an ihre Grenzen. Das ist eine Realität und was in diesem Zusammenhang auf jeden Fall wichtig ist, dass man die Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, die Kompetenzverteilung sich ansieht und schaut, wie man da Aufgaben und Geldflüsse besser vereinen kann. Derzeit ist es so, dass den Gemeinden sehr viele Aufgaben, neue Aufgaben überlassen werden und die stöhnen, dass das Geld nicht in entsprechendem Ausmaß diesen neuen Aufgaben nachgeschickt wird. Das ist tatsächlich ein Problem.
Julia, vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Das war's für heute. Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und dranbleiben. Links zum Weiterlesen finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende.